12cast. Über Marken, Medien und die Menschen dahinter.
Hallo zusammen. Heute sprechen wir über eine Marke, die im FMCG-Markt, also in einem hochdynamischen Markt unterwegs ist. Und ich habe wieder ein Duo dabei, das wohl bekannteste CMO-Duo in Deutschland. Ich spreche heute mit Nadine Bartenschlager und Katharin Niebuhr von Nivea. Nivea ist eine der ikonischsten Marken in Deutschland und weit darüber hinaus. Wir sprechen also über die Zukunftsfähigkeit dieser Traditionsmarke zwischen Indie-Brands und Influencer-Marken. Wir sprechen auch über eine doch recht spät eingeführte Social-Media-Strategie, die, wie ich finde, exzellent umgesetzt ist und einen klaren strategischen Fokus hat. Wir erfahren einiges über die Golden Rules von Nivea, über die Bedeutung einer Megamatrix und über Balance. Und natürlich sprechen wir auch ganz kurz über die Produkteinführung eines besonderen Produkts, nämlich die kleine Schwester der Nivea-Creme, die seit 3 Monaten am Markt ist. Bleibt dabei, ich freue mich drauf. Hallo Katharin, hallo Nadine, schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch heute?
Sehr gut. Ja, ganz lieben Dank, Felix, für die Einladung. Wir freuen uns, hier zu sein. Uns geht es gut, auch wenn das Wetter gerade in Hamburg nicht so mitspielt.
Ich freue mich total, dass ihr da seid. Und wir steigen gleich mal ein, denn Nivea ist ja eine der ikonischen Marken in Deutschland und auch darüber hinaus. Ihr habt 94% Bekanntheit. Das ist die größte Bekanntheit im Vergleich zum Wettbewerb. Ihr seid eine der 15 Vertrauensmarken, mehrmalige Best Brands Gewinner, auch Best Brands Overall. Also eigentlich hat die Marke und ihr alles gewonnen, was man gerade so gewinnen kann. Und ihr seid ja auch die größte Einzelmarke im Konzern Beiersdorf mit knapp 6 Milliarden Umsatz. Das ist ja alles sehr beeindruckend. Da gleich die erste Frage. Da könnte man jetzt ja sagen und sich leicht machen, sagen, naja, also bei den Zahlen, da läuft ja alles. Ne? Da gibt es ja wenige Herausforderungen. Wie sieht denn eure Realität aus?
Also das ist ja das Schöne und wahrscheinlich auch das, was Nadine und ich beide so sehr lieben. Wir sind ja in der sogenannten Fast-Moving-Consumer-Goods-Branche unterwegs und da auch noch speziell im Bereich Health and Beauty. Und das ist einfach ein Markt, der sich unfassbar schnell bewegt, indem es im wahrscheinlich Monatsrhythmus neue Trends gibt. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass wir uns trotz dieser tollen Zahlen und Erfolge und auch dieser großen Basis, die wir als Marke letzten Endes haben, was Bekanntheit, Vertrauen, auch Love Brand, by the way, wir sind auch zumindest nach unseren Messungen wirklich die Number One Love Brand in Deutschland, dass wir uns da noch lange nicht ausruhen können, sondern immer wieder uns weiterentwickeln müssen, mit der Zeit gehen müssen, mit den Trends gehen müssen, vor allem aber natürlich mit den Wünschen der Menschen da draußen gehen müssen, damit wir nicht quasi stehen bleiben, sondern uns gemeinsam mit den Menschen weiterentwickeln. Und deswegen ist es seit so langer Zeit auch schon so spannend, für diese tolle Marke zu arbeiten.
Da baue ich direkt mal auf, Felix, und danke auch nochmal für die warme Dusche von mir. Uns gibt es ja tatsächlich seit 115 Jahren.
Ja.
Und das ist dementsprechend auch eine Riesenverantwortung. Und genauso wie Katrin sagt, ausruhen kommt für uns nicht in Frage, sondern unser Ziel ist natürlich, seit wir auch angetreten sind, diese Marke auch mit in die Zukunft zu begleiten und nicht die Generation zu sein, die gesagt hat, so jetzt 115 Jahre und das war's, sondern ganz im Gegenteil. Wir sind ganz fest davon überzeugt, dass in den Werten, die Katrin eben schon genannt hat, ganz, ganz viel Potenzial ist, die Marke nicht nur außerhalb von Deutschland, sondern auch in Deutschland noch weiter voranzutreiben. Und wir sind tatsächlich, du hast gerade von unserem Umsatz gesprochen, in 10 Kategorien aktiv. In den Kategorien haben wir diverse sogenannte Franchises und Produkte. Und dementsprechend ist auch einfach die Herausforderung groß, nicht nur als Marke, sondern in den einzelnen Kategorien, wo wir uns befinden, haben wir unterschiedliche Wettbewerber und da auch zu wachsen und dementsprechend auch nicht nur 25 Jahre Most Trusted Brand zu sein, sondern hoffentlich auch 26 Jahre, 27 Jahre und darüber hinaus.
Die nächsten 25 Jahre.
Ganz genau.
Und die Nummer 1 zu bleiben, die wir aktuell sind und die wir natürlich auch bleiben wollen.
Absolut, das ist eine Leistung und die ist nicht selbstverständlich. Ich glaube, das wissen alle Marketeers. Und genau wie ihr gesagt habt, gerade in eurem Bereich, jedes Jahr, jeden Monat eine Leistung. Ist Nivea jetzt in so einer Art klassischen Traditionsmarkenfalle? Also ihr habt eben ganz viel 150 Jahre Tradition und müsst euch aber täglich neu erfinden.
Wir bauen als Marke, und das ist das Tolle, auf diese Tradition auf. Das heißt, der Vorteil, den wir gegenüber vielen dieser neuen Brands haben, ist nicht nur die Bekanntheit, sondern auch die emotionale Verbundenheit und die Werte, für die diese Marke steht. Und zwar eigentlich egal welche Altersgruppe man befragt, sogar auch ob man Verwender oder Nichtverwender von Nivea befragt, die antworten schon sehr konsistent das Gleiche. Und unsere Herausforderung ist es jetzt, aus diesen Werten und auch aus den Dingen, für die diese Marke steht, etwas zu bauen, was uns auch für die Zukunft weiter relevant macht.
Und ich glaube, Felix, das große Stichwort ist für uns nicht, dass wir uns neu erfinden müssen, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen uns stärker ausbalancieren. Und ich glaube, das ganze Thema rund um Balance, so beschreiben wir das auch intern, unsere strategische Marschrichtung bedeutet, dass wir die Kernwerte der Marke beibehalten werden. Wir werden aber auch neue Impulse setzen. Wir werden auch auf vertraute Sachen weiter aufsetzen. Wir haben auch eine ganz große Zielgruppe, natürlich auch in dem Bereich in der älteren Zielgruppe, die auch unsere Marke lieben, wahnsinnig loyal sind. Auf der anderen Seite möchten wir natürlich die Jüngeren ansprechen. Wir werden auch weiterhin auf ganz klassische, traditionelle Medien setzen, aber genauso wie Katrin das eben schon gesagt hat, natürlich auch ganz verstärkt Impulse setzen im Bereich Social, Digital, Influencer. Und dieses Stichwort für uns, gerade bei so einer großen Marke, wie wir es sind, immer die Balance zu halten, die Werte mitzunehmen, die uns über Jahre und Jahrzehnte erfolgreich gemacht haben, aber auch neue Impulse zu setzen, ist für uns ganz, ganz wichtig, um auch langfristig erfolgreich zu bleiben, weil wir sind nicht eine von diesen Marken, die ganz kurz in den Markt reinkommen und dann wieder rausgehen. Das sind wir nicht. Wir wollen lange Bestand haben und genau aus diesem Grund ist dieses Spiel immer dieses Wechselspiel zwischen Tradition und klassischen Werten gepaart mit neuen Impulsen für uns so wichtig.
Absolut klar. Also genau wie ihr gesagt habt, auf der Tradition kann man aufbauen, muss man aufbauen. Das ist ja ein wahnsinniger Wert, den die Marke hat, aber es ist eben auch wirklich diese Challenge gegenüber diesen kurzfristigen Marken, die den Markt fluten. Ich habe ein Zitat gelesen von euch, das lautet: Rückblickend lag unsere Herausforderung weniger im Mut als in der klaren Fokussierung. Also Mut hattet ihr schon immer. Jetzt habt ihr gerade viel über Balance gesprochen. Wie geht es zusammen, Balance und Fokussierung? Genau dieses Spiel zwischen globaler Megabrand und lokaler Präsenz und auch Individualität. Wie geht ihr da vor? Was hilft euch da konkret, hier den Fokus zu finden?
Ja, eine sehr gute Frage. Und für uns schließt Balance nicht Fokussierung aus, das ist ganz klar, sondern wir haben uns sehr klar in den letzten Wochen und Monaten auch mit unserem globalen und auch mit unserem regionalen Team zusammengesetzt. Wir werden weiterhin auf wichtige strategische Kategorien für uns setzen, die wir auch in der Vergangenheit schon bespielt haben. Dazu gehört insbesondere alles rund um Gesichtspflege, aber auch um das Thema rund um Body und auch Sonnenschutz in Deutschland. Zusätzlich werden wir, und das haben wir nicht, ich würde auch gar nicht sagen vernachlässigt in den letzten Jahren, aber vielleicht nicht so stark gespielt, sind insbesondere für uns relevant auch das ganze Thema rund um Deos und Dusche. Das sind tatsächlich Kategorien, die Volumen treiben, die täglich von den Verbrauchern häufig auch nicht nur einmal verwendet werden, dementsprechend natürlich eine große Penetration haben, auch in den Haushalten. Und da werden wir dieses Jahr und auch in den nächsten Jahren tatsächlich eine stärkere Balance haben, sozusagen nicht nur in den Skincare-Kategorien, sondern auch wieder in den Bereich Personal Care mit reingehen. Das schließt aber nicht aus, dass wir fokussieren innerhalb der Kategorien, heißt ganz konkret, nicht alles bespielen, wir gehen nicht auf jeden Kanal rauf, sondern sind da sehr gewissenhaft, genauso wie Katrin das eben schon gesagt hat, was treibt für uns relevant, was sind die Bedürfnisse, die Verbraucher brauchen und die werden wir auch zukünftig dann ganz stark bespielen. Immer mit dem Ziel, dass wenn man jemanden fragt, was habt ihr von Nivea gesehen, dass man da vielleicht auch eine klare Antwort bekommt und nicht sagt, du, das weiß ich gar nicht, da waren so viele Messages da draußen, sondern wofür steht Nivea im Herzen des Verbrauchers?
An der Stelle eine kurze Pause, denn ich habe einen Tipp an alle, die Marke, Kommunikation und Kreativität nicht nur spannend finden, sondern hier auch beruflich durchstarten wollen. Es gibt tatsächlich eine neue staatlich anerkannte Hochschule, die sich komplett auf Markenführung und Kommunikation spezialisiert, die Sparks University. Besonders ist, ihr könnt Studium und Job wirklich ideal miteinander verbinden. Die Theorie ist flexibel online und alle 4 Wochen trefft ihr euch zu Praxisblöcken hier in München. Inhaltlich ist das Ganze auch richtig gut aufgebaut. Die Mind-Module liefern euch das wissenschaftliche Fundament und in den Craft-Modulen geht es um die Praxis, natürlich inklusive AI. Zur Wahl stehen 3 Bachelor-Programme, Design and Arts, Copy and Story und Media and Data. Falls ihr also schon zum Wintersemester 26/27 durchstarten wollt, die Bewerbungsphase läuft gerade und alle Informationen haben wir euch in die Shownotes gepackt. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. wie ihr gesagt habt, ihr habt ja wahnsinnig viele Kategorien und Produkte, die alle sehr erfolgreich sind. Die müssen alle gespielt werden. Du hast schon gesagt, genau, nicht auf allen Kanälen, nicht überall. Habt ihr da eine Megamatrix an der Wand? Digital hilft euch KI, den Überblick zu behalten und es auszuhören. Wie sieht es denn im Täglichen aus? Das ist logisch, was ihr sagt. Aber wie handelt ihr das?
Also, es ist tatsächlich eine Herausforderung. Also allein unser Mediaplan ist so eine Art Megamatrix.
Ich finde das Wort auch gut.
Gefällt uns auch, das nehmen wir gleich mal auf.
Es gibt so ein paar ganz praktische Sachen. Also tatsächlich gibt es bei uns auch hergeleitet aus, wir machen ja jährlich ein sogenanntes Commercial Mix Modeling, das eben schaut, welche Kanäle funktionieren für uns am besten, was sind und auch daraus abgeleitet, was sind sogenannte Golden Rules. Und deswegen, also datenbasiert haben wir klare Regeln definiert, beispielsweise wie viele Kategorien oder überhaupt Stories sollten in einem Mediaplan parallel zueinander laufen, weil tatsächlich ab 4 ist es sehr kritisch und dann muss sozusagen auf diesem Plan geschoben werden, dass die Abstände die richtigen sind, dass die Saisonalitäten getroffen werden, dass wir eben nicht mit zu vielen Geschichten gleichzeitig draußen sind, dass es noch genug Wiederholung gibt. Also das ist tatsächlich so ein bisschen Steinchen legen und gucken, dass es am Schluss alles passt, dass die Balance dann über alle Kategorien auch passt, dass wir da die Schwerpunkte setzen, wo wir auch sie setzen wollen. Das ist tatsächlich so ein bisschen ja Kleinarbeit und genau das Gleiche gilt für soziale Contentpläne. Das ist das eine. Also es gibt einfach datenbasiert Prinzipien und Richtlinien, nach denen wir dann auch agieren. Das zweite ist, dass wir dann eine Klarheit für uns haben, strategisch. Was glauben wir, welche Geschichten, letzten Endes sind das alles Geschichten, müssen wir erzählen, um die Marke am Ende des Jahres oder auch mittelfristig über mehrere Jahre dahin zu bringen, wo wir sie hinhaben wollen. Und da wir wiederholen uns so ein bisschen, aber auch da ist es die Balance zwischen zum Beispiel Produktgeschichten und Markengeschichten. Aber das ist eine große Herausforderung, weil es auch bedeutet, manche Sachen nicht zu machen. Weil man eben, wenn man zu viele Geschichten erzählt, erinnert sich halt keiner mehr an irgendeine Geschichte. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, das rauszufiltern. Und da setzt uns dann neben dem Datenthema das strategische Thema an, dass wir relativ klar sind, was ist unsere Vision, was wollen wir stärken, wofür stehen wir auch und was passt zu uns als Marke und gleichzeitig, was bewegt sich da draußen bei den Menschen, wo entsteht Relevanz und die Schnittmenge zu treffen. Also dafür, wo wir als Marke glaubwürdig stehen können, gleichzeitig aber ein Thema zu treffen, was draußen relevant ist. Und wenn wir diese Schnittmenge, die definieren wir eigentlich auch jährlich und dann schauen wir, dass die Themen gut da zueinander passen.
Also Golden Rules und klarer strategischer Fokus oder Ausrichtung. Wie oft müsst ihr da trotzdem die Steinchen neu legen? Ist es wöchentlich? Ist es im Monat? Ist es täglich?
Nein, das ist ganz gewiss nicht täglich und auch nicht wöchentlich, sondern ich glaube, was Katrin gesagt hat. Die Kategorien, die sind definiert und die sind jetzt auch langfristig definiert, wo wir unseren Fokus draufsetzen. Genau das Gleiche innerhalb der Kategorien haben wir ganz klar für uns einen sogenannten Jahresplan, wo wir sagen, dass innerhalb einer Kategorie sind die Fokusprodukte sowohl auf dem Core als auch Neuprodukte, die wir bespielen wollen. Und warum machen wir das? Warum bespielen wir das Core oder die ikonischen Produkte innerhalb einer Kategorie und die Neuprodukte? Damit wir genau wieder diese Balance haben und damit wir auch wieder das Pendel haben zwischen bestehenden Konsumenten und auch hoffentlich Neuverwenderen zu unseren Marken. Tatsächlich, wo wir wahnsinnig agil und auch flexibel sind, wenn wir Kommunikation schalten oder auf Social Sachen sehen, die nicht funktionieren, dass wir da auch sehr schnell Budgets dann shiften. Da sind tatsächlich tagtägliche oder auch wöchentliche Anpassungen notwendig, weil natürlich geht es darum, dass wir auch sicherstellen wollen, dass wir den höchsten ROI haben in allen Maßnahmen, die wir tun. Wir haben Budgets über unsere Kategorien ausgestattet. Wenn wir aber sehen, dass da was nicht funktioniert, dann sind wir sehr schnell daran, auch Budgets zu shiften in andere Kanäle oder auf andere Kampagnen. Und das ist dank der heutigen Daten, die uns zur Verfügung stehen. Katrin hat gerade CMM gesagt. Wir kaufen natürlich auch Wochendaten ein von großen Kunden, wo wir auch tracken können, wie verhalten sich unsere Marktanteile, liften unsere Kampagnen, ja oder nein. Und wenn da was spürbar ist, was nicht funktioniert, dann shiften wir sofort um. Aber strategisch gesehen, Kategorien, Produkte, die wir bespielen wollen in diesem Jahr 2026 und auch fürs nächste Jahr, die stehen schon fest. Und da versuchen wir auch dran zu bleiben, weil sonst stiftet es auch zu viel Unruhe.
Vielleicht noch eine kleine Ergänzung, auch so als Hack. Wir strukturieren unsere Budgets immer an einmal, ein sehr großer Teil geht in sogenannte Kampagnenbudgets, die sind fest verplant in diesem Medienplan. Dann haben wir aber auch immer noch einen Teil des Budgets, den nennen wir unser Always-On-Budget. Und das ist sozusagen der Teil, der noch nicht an bestimmte Themen gebunden ist. Das läuft always on und der Teil ist relativ flexibel und über so Tools wie unsere, ich nenne sie jetzt Tools, es sind Menschen, wie unsere Brand Creator zum Beispiel, die für uns zum Beispiel auf TikTok und Instagram aktiv sind, können wir sehr kurzfristig Themen einbriefen und in diesem Always-On-Budget sozusagen dann auch abspielen und bespielen. Und so ist wieder das Thema Flexibilität und Anpassung auf kulturelle Relevanz, lokale oder aktuelle Themen, haben wir eben auch budgetär so abgebildet.
Ja, das ist ein guter Hack, weil das hört sich ja, ich bin da sehr beeindruckt, weil diese Komplexität und wie ihr damit umgeht, hört sich für mich total an wie Lehrbuch. Also genau richtig, ne? Man braucht eine strategische Klarheit und einen Fokus, man braucht eine Flexibilität. Aber ich kenne doch dann wenige Marken, die das gerade in eurer Komplexität so schaffen, da noch umzusetzen. Aber wir wissen ja, der Erfolg kommt nicht von ungefähr. Wir hatten schon ein bisschen über Mediamix gesprochen oder angesprochen. Oft stellt man fest, dass Traditionsmarken den Schritt vom TV weg als Leitmedium, dass die sich da relativ schwer tun. Ja, also dass man sagt, das ist jetzt ein Kanal von vielen. Wie ist es bei euch? Ihr macht ja von TikTok über Direct Commerce auf den üblichen Gen Z-Plattformen natürlich auch alles. Aber war das ein schwieriger Schritt und wie wichtig ist TV für euch noch?
Also Katrin und ich, wir sind ja seit 2022 in der Rolle und wo wir angefangen haben vor 4 Jahren, da waren wir tatsächlich noch sehr klassisch und auch sehr TV-lastig unterwegs. Und wir haben natürlich auch nach wie vor noch eine extrem große und breite Zielgruppe und wir haben auch noch eine große ältere Zielgruppe. Also TV ist tatsächlich in der älteren Zielgruppe und auch für das Thema Reichweite für uns immer noch relevant. Was wir aber gemacht haben in den letzten 4 Jahren, ist ganz verstärkt auf Social Digital Influencer gesetzt und haben wirklich vor 4 Jahren unsere sogenannte, wir nennen das immer intern, Influencer-Journey gestartet und das tatsächlich auch sehr erfolgreich. Es ist nach wie vor auch nach 4 Jahren für uns, das messen wir durch CMM, die Möglichkeit, den stärksten ROI zu haben. Wenn wir uns dann unterschiedliche Kanäle anschauen, ist es so, dass wir, ja, wir sind auf Meta unterwegs, da insbesondere auf Insta und wir sind auch ganz stark auf TikTok vertreten. Du hast es eben auch angesprochen. Wir probieren uns ja tatsächlich auch im TikTok-Shop seit einem Jahr aus mit ganz positiven Zahlen. Nach einem Jahr können wir das auch resümieren.
Über 30 Produkte auch da zu kaufen, richtig?
Tatsächlich, ja, ganz Wahnsinn. Genau. Um da dann wiederum eher die Gen Z auch nochmal anzusprechen und auch gezielt da in den Dialog zu gehen mit den Communities.
Naja, du hast gesagt, genau, ihr seid seit 4 Jahren in dieser Rolle, davor sehr TV-lastig. Was war der Anstoß? Also wart ihr jetzt zur richtigen Zeit im richtigen Ort und habt genau gesagt, okay, das müssen wir ändern. Was gab es da für Hindernisse? Warum? Das ist ja relativ spät gefühlt, der Einstieg.
Ja. Also tatsächlich muss man einfach sagen, dass Nadine und ich fest daran geglaubt haben, dass wir auf Social deutlich präsenter werden müssen und dass es eben nicht zukunftsfähig ist. Wir sind ja angetreten, diese Love Brand Future Ready zu machen und für uns war ganz klar, zu Future Ready gehört auch Social Ready. Und deswegen haben wir tatsächlich, als wir angefangen haben, mehr oder weniger das Team aufgerufen und gesagt, so Leute, wir müssen da ran an das Thema. Und wir hatten das große Glück, dass da viel Resonanz natürlich auch in unserem Team war und tatsächlich auch schon viel Kompetenz. Und dementsprechend haben wir den Bereich ausgebaut, in dem wir zusätzliche Ressourcen finanziell und auch menschlich da einfach mit reingesteckt haben und dann einfach eine langsame, aber sehr kontinuierliche Learning Journey gegangen sind. Und wir sind auch im Influencer Marketing und ich glaube, da ist das Team heute noch stolz drauf, weil sehr stark aus uns selbst, aus Marke herausgekommen. Wir haben gesagt, wofür stehen wir? Wir stehen für Nähe und Verbundenheit. Was ist dann unser Approach fürs Influencer Marketing? Das ist unsere Nivea Family. Also das heißt, wir bauen auf langfristige Beziehungen. Interessanterweise ist das jetzt gerade überall in den Medien als das Erfolgsgeheimnis für Influencer Marketing. Tatsächlich war das bei uns schon vor 4 Jahren die Strategie, weil wir eben als Marke einfach das strategisch abgeleitet haben und gesagt haben, wir wollen nicht kurzfristige Menschen kaufen, sondern wir setzen auf langfristige, sehr authentische und echte Beziehungen zu unseren Creatoren und bauen das eben seit 4 Jahren konsistent aus und die Zahlen geben uns total recht. Und was auch spannend ist, bezogen auf Zahlen, nicht nur, dass der Return sehr hoch ist, wir haben jetzt auch gerade auf TikTok sind wir nicht nur mit Influencern unterwegs, sondern auch mit unseren eigenen Brand-Creatern. Also wir haben zusätzlich sozusagen eigene Faces und mit denen sind wir erst in 25 gestartet und jetzt haben wir mal eine Erfolgsmessung gemacht. Okay, hat das was gebracht? Und das ist eben das Tolle. Es bringt nicht nur den Return on Investment finanziell, sondern wir sehen halt ganz klar, wie der Content insbesondere auf Social Media unsere Marken-Image positiv beeinflusst. Und das haben diese Zahlen von Opinio ganz klar gezeigt. Wir haben zum Beispiel 40% höhere Wahrnehmung unserer Skin-Expertise, also Hautpflege-Expertise bei den Menschen, die unseren TikTok-Content kennen versus denen, die den nicht kennen. Wir werden 40% innovativer wahrgenommen, 60% weniger traditionell. Also sozusagen, es geht um Modernität, Innovation, Expertise und genau das treibt das sehr, sehr stark messbar. Und das ist für uns nochmal eine weitere Bestätigung, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Aber es ist tatsächlich, startet das mit so einer Überzeugung, dass wir das schon müssen.
Aber vielleicht, Felix, auch nochmal ergänzend, es startet mit einer Überzeugung und aber auch natürlich mit wahnsinnig klaren, und Katrin, glaube ich, hat das vorhin auch schon mal gesagt, Daten, die wir natürlich als Großkonzern zu genügend haben. Und ich erinnere mich sehr gut, vor 4 Jahren, wir messen jährlich unsere Brand Health Daten und wir sind angetreten und haben damals wirklich gesehen, dass wir gerade in der Gen Z Optimierungspotenzial haben, sagen wir es mal so, diplomatisch. Und genau das hilft uns natürlich dann auch, um intern, vielleicht auch für die Zuhörer, in dem Moment, wenn du wirklich klare Daten hast, die dir das zeigen, wo sind eigentlich Herausforderungen oder wo habe ich noch Wachstumsmöglichkeiten, dass du die natürlich wahnsinnig gut nutzen kannst, um auch intern dann Stakeholder zu überzeugen, zu sagen, das ist das, was wir jetzt brauchen. Und ich glaube, das, was wir jetzt gerade aktuell auch sehen ist, und da wird ja auch viel drüber gesprochen draußen, ist, dass nicht alleine nur Social relevant ist, sondern auch diese Verbindung wieder zwischen in real und auch Social, was uns als Marke natürlich, so wie Katrin das eben gesagt hat, total entgegenkommt, weil wir sind eine Marke für mehr Miteinander, wir sind eine Marke für mehr Verbundenheit. Und das Ganze nur über Social zu spielen, fällt uns nicht schwer, aber das finden wir fast schade. Und deswegen freuen wir uns, dass wir auch seit letztem Jahr dadurch die Chance haben, neue Dinge auszuprobieren. Also wir sind letztes Jahr gestartet, haben so ein paar Piloten gemacht auf Festivals und sehen, dass das für uns total relevant ist. Hier haben wir die Chance, dass wir Menschen miteinander verbinden und haben genau diese Chance, wieder in real zusammen mit Social denn stärker zu bespielen. Und teilweise sind es Daten, teilweise sind es aus der Marke heraus Konsumentenbedürfnisse, die wir dann sehen und die wir dann auch neu aufgreifen mit unserem Team.
Also auch hier wieder eine strategie- und datengetriebene Balance. Ja, das ist super spannend. Ich hatte mir in der Vorbereitung einen Satz, und ich würde gerne noch ein bisschen bei dem Thema Social bleiben, bevor wir dann nochmal über eins eurer neuen Produkte sprechen. Ich habe mir dick aufgeschrieben, später Social Media Shift, aber mit klarer Strategie und durchdacht exekutiert. Und ihr habt ja schon ganz viel gesagt, weil ihr habt diese 3 Ebenen, ihr habt diese Brand Creators, seit 23 TikTok-Kanal. Ihr habt da, glaube ich, auch, ich hoffe, meine Recherche stimmt, 2 Brand Creators, 1 Skin Expert und 1 Lifestyle Enthusiasten. Was stelle ich mir da drunter vor? Ich habe eine Vorstellung, aber ich glaube nicht, dass sie der Realität entspricht. Aber könnt ihr da kurz drauf eingehen? Was machen diese 4 Menschen als Brand Creators und wie habt ihr die ausgewählt? Ihr habt mich ja mal eingeladen zu euch und habt doch gesagt, es gab einen ganz spannenden Auswahlprozess, wobei ich nicht weiß, ob das die Brand Creators waren oder die Influencer-Familie, aber geht doch mal da ganz kurz drauf ein.
Wir können mal starten. Letztes Jahr bei den Brand Creators, damit ist es ja angefangen. Da haben wir tatsächlich gemeinsam mit unserer Influencer-Agentur, mit Intermate, zusammen aufgerufen und ein sogenanntes Casting gemacht, wo aber nicht nur die Agentur, sondern auch die Mitarbeiter aus unserem Team dabei waren und unterschiedliche Profile gescreent haben. Und da ging es ganz klar darum, Brand Creator zu finden, die ein gleiches Wertesystem wie wir haben als Marke und die dann im Namen für uns sozusagen auf den Social-Kanälen unterwegs sind, in die Communities reingehen. Aber das Charmante daran ist, dass die halt einfach wahnsinnig schnell und eng und intensiv mit uns zusammenarbeiten, indem wir sie anrufen konnten, WhatsApp schicken können und sagen, da ist ein Thema, da ist ein neuer Launch oder wir sehen einen neuen Trend, kommt ganz schnell zu uns, zu Beiersdorf. Beide waren und sind auch ansässig in Hamburg, so dass wir einfach ganz schnell mit denen Content produzieren konnten und den auf unseren Kanälen dann auch nutzen konnten. Ich gebe jetzt mal an Katrin weiter, weil das, was wir gesehen haben, ist, dass das extrem gut funktioniert und dass wir das ausbauen wollten. Und das haben wir dieses Jahr gemacht.
Also wir haben mit diesen 2 Und die waren sehr stark rekrutiert auf Gen Z. Also uns einfach auch aus dieser Altersklasse sind sie. Das Casting hat wirklich so stattgefunden. Wir haben die aufgerufen, wer will das Gesicht von Nivea sein? Dann gab es hier ein Casting, eine Vorauswahl. Dann sind die zu uns hier auf den Campus, und dann sind wir hier unsere Büros gekommen, hatten eine Stunde Zeit, um in diesem Campus Content zu drehen. Es gab kein Briefing, weil wir natürlich sehen wollten, wie kreativ sind die, wie viele eigene Ideen bringen die mit, was für eine visuelle Vorstellungskraft haben die. Und auf Basis von diesem Casting und diesem Content Pieces haben wir es uns dann entschieden. Die zwei sind also schon seit einem Jahr, mehr als einem Jahr fast dabei. Und weil es so gut funktioniert, haben wir gesagt, wir möchten jetzt das ergänzen um sogenannte Skin Expert Creators. Und das war spannend, weil der war Prozess. Wir dachten, wir machen es genauso. Wir suchen draußen nach Skin Expert Creators und wir wollten halt Profile haben, die eine entweder wahrscheinlich dermatologische, medizinische Ausbildung haben oder alternativ Biologie, Chemie, also wirklich einen wissenschaftlichen Hintergrund. Und waren da aber nicht so happy mit den Einsendungen. Und deswegen sind wir dann, wir haben tatsächlich ja hier 600 Forscher und Forscherinnen am Standort Hamburg. Das ist unser Luxus, den wir hier haben, weil wir in Deutschland sozusagen auch Headquarter sind. Und unfassbar viel Wissen, das wissen wir. Und dann haben wir gedacht, naja, also wenn es da so viele gibt, da muss es auch welche geben mit Social Media Passion. Und haben dann letzten Endes einen internen Aufruf gemacht an unsere gesamten R&D-Organisation. Wir suchen Menschen, die Lust haben, komplexen Content, also wissenschaftlichen Content, auf eine verständliche und unterhaltsame Art und Weise auf Social Media, auf unseren Kanälen zu produzieren und dann den Menschen einfach Hautpflege besser zu erklären. Hatten tatsächlich super spannende und auch wirklich mehrere Bewerbungen, und da haben sich zwei jetzt durchgesetzt. Ein Mitarbeiter Tom, der kommt aus dem Sonnenlabor, und eine Mitarbeiterin, die aktuell bei Deo arbeitet, aber eben auch ganz viel im Hintergrund hat im Bereich Biologie und Chemie.
Sarah hat dann wirklich ganz, ganz tollen Content für uns produziert. Und wir haben mal gesagt, also die geborene Brand Creatorin für uns, für Nivea. In sehr einfachen Worten versucht sie dann auch wirklich zu erklären, wie unsere Produkte funktionieren. Wir nennen das so immer so At-Home-Labortest, wirklich um zu verstehen, wie funktioniert eigentlich so ein Produkt, um das sehr klar und auch sehr visuell darzustellen. Und das macht richtig Spaß, Sarah da aktuell zuzuschauen.
Und dann sind die ersten Content Pieces live gegangen. Da ging es um Aufklärung, warum Essigsäure oder Apfelsäure nicht gegen Pigmentflecken funktionieren kann. Sie hat das super spannend, aber auch unterhaltsam aufgegriffen. Das ist aktuell so ein Ding, was auf TikTok rumgeht. Und sie hat sozusagen aufgeklärt, warum das so nicht funktioniert und nicht gut ist für die Haut. Und dann auch nochmal natürlich erklärt, was für Wirkstoffe tatsächlich gegen Pigmentflecken helfen. Und das hat mega funktioniert im Sinne von organisches Reach, super hohe Kommentare, super viele Engagement Rates, ganz viele Nachfragen. Und da können wir dann auch mit Community Management nochmal ganz stark draufsetzen, weil dann kommen natürlich viele Fragen zum Thema, wie funktioniert das eigentlich? Und das können wir wieder aufnehmen und weiteren Content produzieren. Damit sind wir sehr happy und freuen uns schon auf 26, weil da wird noch ganz viel passieren.
Also ihr beiden, ich muss ja ganz ehrlich sagen, das ist ja fast so schön, um wahr zu sein, interne Experten mit dieser Passion für Social Media, Tom und Sarah, dass das funktioniert, ist, glaube ich, klar, weil also mehr Brand Trust und Glaubwürdigkeit gibt's ja eigentlich gar nicht. Also ich finde es mega spannend, diese Social Media Reise und wie strategisch und durchdacht ihr das macht. Ich finde es auch ehrlich gesagt ziemlich erstaunlich für einen so großen Konzern, zu dem ihr dann doch gehört, dass man eben auch sagen kann, wir laden die ein ohne Briefing, wir schauen uns das an, wir sind total offen für intern, extern. Das ist gar nicht selbstverständlich, aber der Erfolg spricht für sich. Ich finde es ganz beeindruckend. Ich könnte noch ganz, ganz lange und würde gerne noch lange mit euch sprechen. Ich habe noch zwei Fragen an euch. Vielleicht könnt ihr die relativ kurz beantworten. Das eine ist eben, ihr habt ja seit Anfang 26, also erst ein paar Monaten, ein neues Produkt mit Nivea Natural Touch. Das ist ja eine Ergänzung. Ich habe auch gelesen, die Käufer haben eine ähnliche Altersstruktur wie die Käufer der bisherigen klassischen Nivea-Creme. Ihr habt auch hier eine Kampagne gemacht, die Digital First ist, aber eben auch Digital Out of Home auf diese Individualisierung oder Regionalisierung eingeht. Wie läuft das an? Gibt es da schon erste Learnings? Das ist ja nicht, meiner Meinung nach, irgendeine Produkteinführung. Ist ja schon was Besonderes.
Ja, die Schwester der Nivea Creme ist natürlich nicht nur eine Produkteinführung, sondern tatsächlich ja ein wahnsinnig wichtiges Familienmitglied für uns. Und um uns kurz zu fassen, die ersten Zahlen sehen tatsächlich sehr gut aus. Wir sind jetzt seit 3 Monaten im Markt und wir haben vor allen Dingen, das ist für uns immer wahnsinnig wichtig am Anfang von so einem Launch, unglaublich gute Reviews. Das Produkt wird gefunden, die Konsumenten sprechen auf Social und auch in den Reviews sehr, sehr gut darüber. Wir haben das auch unterstützend tatsächlich am POS so gestaltet, dass in so einem am sogenannten Tray kommt, wo ganz klar kommuniziert wird, ich bin die Natural Touch, damit die Verbraucher und auch Verbraucherinnen das Produkt finden. Wir beobachten das jetzt weiter und definitiv natürlich für uns ein spannender Launch. Wir haben auch gesehen, dass insbesondere in der LinkedIn-Bubble dazu sehr viel kommentiert wurde. Wird das funktionieren? Warum machen die das so vom Design her? Natürlich kannst du dir vorstellen, dass gerade bei so einem Produkt wurde wahnsinnig lange getestet. Es gab über 6 Jahre Forschung dafür. Es gab ganz, ganz, ganz viele Tests, sowohl formelseitig als auch designseitig. Natürlich auch intern viele strategische Diskussionen. Und deswegen freuen wir uns, dass wir da jetzt die ersten sehr positiven Resonanzen haben. Wir werden das natürlich weiterhin beobachten und bleiben gespannt.
Wow, das freut mich sehr, ganz toll. Die LinkedIn-Bubble habe ich mitbekommen. Bin ja Teil der. Eine letzte Frage, ihr beiden. Wie gesagt, ich finde es unglaublich spannend und vielen Dank für die Insights. Wenn es jetzt eine Sache geben könnte, die ihr jetzt sofort ändern könntet in dem Kontext Marketing-Nivea, welche wäre das?
Noch mehr Geschwindigkeit und auch Gestaltungsfreiheit beim Thema kulturelle Relevanz.
Ich glaube, mein Leitsatz wäre, Produkte können kopiert werden, Marken nicht. Und deswegen emotionales Storytelling intensivieren für Nivea.
Ich hoffe, diese Änderung geht schnell für euch in Erfüllung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden. Ich fand es wirklich sehr, sehr spannend. Es ist und bleibt eine ikonische Marke. Wir haben gelernt, da steckt aber ganz viel Plan, ganz viel Strategie und auch ganz viel Dynamik dahinter. Die Balance und der Fokus ist der Schlüssel. Ich bedanke mich ganz herzlich, Nadine. Dank dir, Katharine. Es war mir eine Freude. Vielen Dank euch.
Uns auch. Danke dir, Felix.
Uns auch. Ganz vielen Dank.
So, zwei richtig spannende Frauen, wie ich fand, mit ganz viel spannenden Ansätzen. Was nehme ich aus den 30 Minuten mit? 4 Dinge. Erstens, Zukunftsfähigkeit entsteht durch Balance, nicht durch Neuanfang. Der Schlüssel liegt meiner Meinung nach nicht im radikalen Neudenken der Marke, sondern im bewussten Austarieren von Tradition und Innovation. Kernwerte müssen stabil bleiben, während neue Impulse gezielt ergänzt werden. Zweitens, Fokus schlägt Lautstärke. Relevanz entsteht natürlich nicht durch möglichst viele Botschaften, sondern durch klare Prioritäten. Gezielte Kategorien, weniger Geschichten, sauber getaktet. Bewusster Unterschied zwischen Produkt- und Markengeschichten. Wer zu viel gleichzeitig erzählt, wird natürlich nicht erinnert. Drittens, Daten geben Richtung, aber Mut bringt Bewegung. Die mutigen Marketingentscheidungen entstehen nicht aus Bauchgefühl, sondern aus klaren Daten. Brand Health Kennzahlen, Media Modelings und Wochendaten schaffen die Grundlage, auch um intern zu überzeugen und natürlich um schneller zu handeln. Aber der Mut, der macht den Unterschied. Und viertens, Agilität braucht strukturelle Freiheit. Gerade in so einem großen Konzern wie Beiersdorf, zu dem Nivea gehört, braucht es natürlich strategische Planung, verlässliche Pläne und Ruhe. Aber strategische Planung und Flexibilität schließen sich nicht aus. Fix geplante Kampagnenbudgets plus bewusst freie Always-on-Budgets ermöglichen schnelle Reaktionen auf kulturelle Trends ohne strategische Unruhe. Wer also agil sein will, braucht Freiräume im Budget und in den Prozessen, um schnell reagieren zu können, ohne sich selbst zu verlieren. Dafür braucht es strategischen Fokus. Ich fand's mega spannend. Ich hoffe, auch für euch hat sich der Zeitinvest richtig gelohnt. Ich freue mich, wenn ihr beim 12cast weiterhin dabei bleibt. Und wenn ihr mehr wissen wollt über den Cast oder diese Episode, schaut gerne unten in den Shownotes rein. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Ausgabe und hoffe, ihr seid mit dabei.
12cast. Über Marken, Medien und die Menschen dahinter.